Radio 1.
Im November fand in Baku wieder die UN-Klimakonferenz statt. Und die war in einer Hinsicht kein Erfolg, sondern sogar ein Scheitern. Und zwar in Sachen globaler Finanzierung. Zu dem Schluss kommen die Autorinnen und Autoren eines Commons in der wissenschaftlichen Fachzeitschrift Nature. Eine Sache ist klar, um die Klimakrise abzuwenden, um das 1,5-Grad-Ziel zu halten, um zu vermeiden, dass wir die Leben von Tieren, Pflanzen und uns selbst aufs Spiel setzen, muss investiert werden in den Ausstieg aus fossilen Energieträgern, in die Klimaneutralität der Staaten, vor allem der Ärmeren. Und das kostet, kann man sich überlegen, sehr, sehr viel Geld. Jährlich bräuchte es dafür 1,3 Billionen US-Dollar Klimahilfen für ärmere Staaten, und zwar bis 2035. Wo dieses Geld herkommen soll, darauf hat die Konferenz keine verbindliche Antwort gefunden. Und genau das kreidet der Artikel im Nature an. Die Autoren hätten da aber einen Vorschlag. Die reichen Länder zahlen für die Armen. Und darüber spreche ich jetzt mit Professor Dr. Ottmar Edenhofer. Er ist Direktor und Chef Ökonom des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung und Mitautor des Commons. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Wie enttäuschend war denn die Konferenz in Baku nach Ihrer Einschätzung beim Thema Finanzierung?
Ja, das war schon eine Enttäuschung, denn da wurden einerseits sehr ambitionierte Ziele in den Raum gestellt, aber es wurde völlig offen gelassen, wie man diese Ziele erreicht. Und es ist ja manchmal so bei diesen Konferenzen, je enttäuschender sie sind, umso ambitionierter werden die Ziele. Aber auch so weniger wird deutlich, wie man da überhaupt in die richtige Richtung gehen soll. Und das kann nicht so bleiben. Und deswegen haben wir uns ja mit der Frage auseinandergesetzt, was gibt es denn jetzt für realistische Möglichkeiten, da zumindest einen glaubwürdigen Schritt in die richtige Richtung zu setzen.
Ich muss noch einmal fürs Verständnis fragen. Diese 1,3 Billionen Dollar, das ist ja eine unvorstellbare Summe für uns. Wie kommt diese Zahl zustande und was würde dieses Geld bringen?
Ja, also wie kommt diese Zahl zustande? Die kommt in etwas so zustande wie auch in Deutschland die 500 Milliarden zum Sondervermögen. Man versucht sich klar zu werden, wie hoch müssten denn die Investitionen sein, um aus den Fossilen auszusteigen, die Kohlekraftwerke stillzulegen. Also so kommen solche Zahlen zustande und das sind natürlich jetzt einfach mal Hausnummern und Größenordnungen. Ja, also das denke ich, da gibt es auch einen gewissen Unsicherheitsbereich. Aber es ist natürlich klar, dass wir in den nächsten 10 Jahren so in der Größenordnung von 500 bis 1000 Milliarden US-Dollar benötigen, um diesen Umstieg weltweit in Gang zu setzen. Wenn man aber sich vorstellt, was wir jetzt gewissermaßen in Deutschland an Schulden aufgenommen haben, dann ist diese Zahl schon sehr viel kleiner und realistischer und auch gar nicht mehr so erschreckend, wie das vielleicht auf den ersten Blick aussehen mag.
Ihr Vorschlag und der Ihrer MitautorInnen wäre, die reichen Nationen unterstützen die Armen finanziell, um die Klimamaßnahmen umzusetzen. Wie genau sollte das aussehen?
Also im Kern hört sich das so an, wie Sie das schildern. Wir geben einfach Geschenke an die Entwicklungsländer und dann wird es irgendwie gehen. Das ist genau nicht unser Punkt. Wir sagen, wir brauchen einen Paradigmenwechsel. Es geht jetzt nicht mehr darum, dass wir Entwicklungshilfe leisten aus altruistischen Gründen, sondern was wir in diesem Nature Commentary machen, ist zu zeigen, dass sich das auch für uns lohnt. Warum lohnt sich das für uns? Es lohnt sich deswegen für uns, weil wir damit Klimaschäden vermeiden. Also wenn wir in Indonesien, in Vietnam Länder unterstützen, dass sie aus der Kohle aussteigen können, dann vermindern wir damit die Klimaschäden. Und wir haben da sogar eine Zahl dafür in den Raum gestellt und gesagt, wenn wir nur eine Tonne CO2 vermindern und damit die Schäden um 200 Dollar reduzieren, dann ist das schon ein Investment, das sich für uns lohnt. Und wir haben da sogar eine Zahl in den Raum gestellt. Das ist ein Investment von 9%, das sich da für uns lohnen würde in Form von vermiedenen Klimaschäden. Im Kern geht es uns um beides. Wir wollen sagen, es ist im wohlverstandenen Eigeninteresse der Industrieländer, Kohleausstieg aus den Fossilen in den Entwicklungsländern zu finanzieren. Und dafür, weil wir das Investment unternehmen, dafür müssen wir aber auch sicherstellen bei den Entwicklungsländern, dass das Geld nicht für irgendetwas ausgegeben wird, sondern tatsächlich dann in den Ausstieg der fossilen Energien investiert wird.
Sie schlagen sogenannte Klimafinanzierungsclubs vor. Was ist denn das genau?
Naja, das heißt im Kern, dass sie also einige Länder zusammenschließen und sagen, wir wir gemeinsam, wir legen jetzt unser Geld zusammen und investieren in den Ausstieg der fossilen Energieträger. Da liegt auch ein gewisses Problem drin, denn was wir in diesem Artikel nicht gesagt haben, ist, wie also die Kooperation hier genau funktionieren soll. Da sind wir gerade dabei, das in einem anderen Forschungsprojekt zu eruieren. Also man könnte sich zum Beispiel vorstellen, dass einige Länder sich zusammentun und den Flugverkehr zwischen diesen Ländern bepreisen, also eine Gebühr dafür erheben. Und wir gehen davon aus, dass wir da schon allein 300 Milliarden Euro mobilisieren könnten, wenn wir den Flugverkehr bepreisen würden. Und dann könnte dieses Geld eben investiert werden in den Ausstieg von Kohle in Südafrika, in Indonesien, in Vietnam. Das ist sozusagen die Kernidee. Aber das Ganze basiert immer auf der Grundvoraussetzung, es geht nicht darum, dass wir jetzt altruistisch sind, das sollten wir manchmal auch sein, sondern wir wollen hier sagen, das ist ein Investment, das sich lohnt, auch für diejenigen, die eben hart rechnen und sagen, wir wollen für unser Investment eine Rendite bekommen.
Da will ich noch mal ein bisschen rein in dieses Thema. Machen wir mal ein kleines Rollenspiel, weil ich glaube, das ist so ein Knackpunkt bei der Akzeptanz dieses Vorschlags. Stellen wir uns mal vor, ich bin jetzt Vertreterin eines reichen Landes, Sie sind Vertreter eines ärmeren Landes. Warum sollte ich Ihnen Geld geben für Ihre Klimamaßnahmen? Was habe ich davon?
Weil Sie haben was davon, wenn ich aus der Kohle aussteige, dann reduzieren Sie die Klimaschäden. Und wenn Sie die Klimaschäden bei sich zu Hause vermeiden wollen, dann müssen Sie damit für sehr viel mehr investieren zu Hause, als das, wenn Sie also jetzt zum Beispiel in Vietnam den Kohleausstieg finanzieren, der ist sehr viel billiger. Aber die Emissionen, die Sie in Vietnam reduzieren, haben auf die Senkung der Schäden, der Klimaschäden, die gleiche Wirkung, als wenn Sie das in Brandenburg machen würden.
Was bringt uns das alles, Herr Edenhofer, wenn wohlhabende Nationen aus dem Pariser Klimaschutzabkommen aussteigen, wie die USA Anfang des Jahres zum Beispiel?
Ja, das ist natürlich immer eine gute Frage. Kann man das eigentlich auch ohne die USA machen? Und da ist ja unsere Antwort ja, das geht. Also das ist natürlich schlecht, dass die USA aussteigen. Aber wir haben da eben zum Beispiel uns mal angeschaut, wie würde das ausschauen, wenn Großbritannien, Norwegen, Schweiz, Kanada und Japan, Australien und Südkorea sich da zusammenschließen würden. Man könnte sich auch andere Koalitionen vorstellen, unter anderem auch mit China zum Beispiel, dann würde das auch funktionieren. Und ich glaube, es gibt da eine ganze Menge an Möglichkeiten. Ich habe vorher gesagt, wir könnten einen Club gründen, der den internationalen Flugverkehr besteuert. Das Gleiche könnte man machen mit dem internationalen Seeverkehr. Das könnte man so machen, indem man internationale Luxusgüter besteuert. Alles das wäre im Eigeninteresse der Länder, das zu tun, also von der Erhebungsseite der Steuer. Und es wäre auch im Eigeninteresse, dieses Geld klug und geschickt auszugeben.
Für wie realistisch halten Sie es denn, dass in so einer kapitalistischen Welt, wo jeder doch so ein bisschen auf sich schaut, so eine eher solidarische Finanzierung, wie Sie es vorschlagen, tatsächlich kommt?
Da bin ich eigentlich relativ zuversichtlich, denn zum Beispiel in der Europäischen Union haben wir ja dieses Kooperationsproblem, dieses Solidaritätsproblem ja schon gelöst. Und zwar zwischen 27 Mitgliedstaaten. Die haben sich ja schon darauf verständigt, dass sie innerhalb der EU ihre Emissionen besteuern wollen. Auch dort gibt es so eine Art Länderfinanzausgleich, wie diese Mittel dann verteilt werden. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass die Menschen außerhalb Europas nicht schlechter sind, als wir sind. Und von daher bin ich zuversichtlich, dass das gelingen kann. Und wir müssen uns jetzt, glaube ich, ein bisschen den Blick öffnen. Es ist bitter und es ist auch schlecht, dass die Vereinigten Staaten von Amerika da aussteigen. Aber am Ende des Tages kann man das, was wir hier machen, also solche Clubs zu gründen, auch mit weniger Ländern machen. Und das geht auch ohne die Vereinigten Staaten.
Um den Planeten vor der Klimakatastrophe zu bewahren, müssten die reicheren Länder den Ärmeren finanziell unter die Arme greifen. Denn am Ende haben alle was davon. Es schlagen Wissenschaftler wie Professor Dr. Ottmar Edenhofer vor, Direktor und Chefökonom des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung. Denn wir sitzen alle auf dieser einen Erde und die Folgen des Klimawandels machen vor Ländergrenzen nicht Halt. Herr Edenhofer, vielen Dank fürs Interview. Schönen Samstag noch.
Ihnen auch einen schönen Samstag. Vielen Dank.